Die Brombeerstauden wucherten überall und schlängelten sich wie grüne Drachenschwänze an den Seiten einiger aufgelassener Lagerhäuser hinauf, die in einem Industriebezirk standen, der schon bessere Zeiten gesehen hatte. Die Stauden waren so riesig, dass die Leute Bretter wie Brücken darüber legten, um an die guten Beeren in der Mitte zu kommen. Es gab eine ganze Menge Brombeerbrücken. Ein paar bestanden aus 5 oder 6 Brettern und man musste vorsichtig balancieren. Denn wenn man herunterfiel, fiel man in 1,5 Meter tief in die Brombeerstauden und an den Dornen konnte man sich ganz schön verletzen. Man kam hier nicht einfach her, wenn man einmal ein paar Brombeeren für einen Kuchen brauchte oder weil man Brombeeren mit Milch und Zucker essen wollte. Hierher kam man, wenn man Brombeeren für die Wintermarmelade holte oder wenn man sie verkaufen wollte, weil man ein wenig mehr Geld als einen Eintritt fürs Kino brauchte. Da draußen gab es wirklich unglaublich viele Brombeeren. Sie waren wie riesige schwarze Diamanten und man musste eine Menge mittelalterlicher Brombeerbelagerungstricks beherrschen, Zugänge freihacken und Brücken schlagen, bis man die Brombeerfestung stürmen konnte. Die Festung ist gefallen. Manchmal, wenn mir das Brombeerpflücken zu langweilig wurde, schaute ich hinunter in die tiefen, schattigen, verliesartigen Räume zwischen den Stauden. Da unten waren Dinge, die ich nicht genau erkennen konnte und Formen, die ich wie Trugbilder dauernd zu verändern schien. Einmal, als ich eine Brücke weit in die Stauden hinausgelegt hatte, wurde ich sehr neugierig und kauerte mich auf das 5. Brett der Brücke und schauerte angestrengt in die Tiefe, wo Dornen wie die Zacken einer gefährlichen Keule lauern. Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich direkt unter mir einen alten Ford. Ich kauerte sehr lange auf dem Brett und starrte auf das Auto hinunter, bis ich merkte, dass ich einen Krampf in den Beinen hatte. Es dauerte ungefähr 2 Stunden, bis ich mir den Weg zum Auto hinuntergebahnt hatte und mit zerrissenen Kleidern und voll blutiger Kratzer im Fahrersitz saß. Die Hände am Lenkrad, einen Fuß auf dem Gaspedal, einen Fuß auf der Bremse, saß ich da, vom Geruch mittelalterlicher Polstersitze umgeben und schaute aus der dämmerigen Dunkel durch die Windschutzscheibe hinauf in grüne, sonnendurchschiebende Schatten. Ein paar andere Brombeerpflücker kamen an und machten sich auf den Brettern über mir als Brombeerpflücker. Sie waren ganz aufgeregt. Sie waren wahrscheinlich zum ersten Mal da und hatten noch nie solche Brombeeren gesehen. Ich saß unter ihnen in meinem Auto und hörte ihnen zu.
Ein bewölkter Nachmittag und ein italienischer Fleischer verkaufte ein Pfund Fleisch an eine sehr alte Frau. Aber was kann denn eine so alte Frau schon mit einem Pfund Fleisch machen? Sie war viel zu alt für so viel Fleisch. Vielleicht nutzte sie es als Bienenstock und hatte 500 goldene Bienen daheim, die auf das Fleisch warteten und deren Körper prall mit Honig gefüllt waren. Was hätten Sie denn heute gern? Fragte der Fleischer. Wir haben gutes Hackfleisch da. Es ist mager.
Ich weiß nicht, sagte sie. Mit Hackfleisch ist das so eine Sache.
Ja, es ist mager. Ich habe selber durch die Maschine gelassen. Ich habe viel mageres Fleisch reingetan.
Hackfleisch ist wohl nicht das Richtige, sagte sie.
Ja, sagte der Fleischer. Heute ist ein guter Tag für Hackfleisch. Schauen Sie doch mal raus, es ist bewölkt. Ein paar von den Wolken sehen sehr nach Regen aus. Ich würde Hackfleisch nehmen, sagte er.
Nein, sagte sie. Ich will kein Hackfleisch. Und ich glaube nicht, dass es regnet. Ich glaube, dass die Sonne noch rauskommt und dass es noch ein sehr schöner Tag wird. Und ich will ein Pfund Leber.
Der Fleischer war geschockt. Er verkaufte nicht gern Leber an alte Damen. Irgendetwas machte ihn dabei immer sehr nervös. Er hatte jetzt keine Lust mehr mit ihr zu reden. Widerwillig säbelte er ein Pfund Leber von einem riesigen roten Fleischklumpen ab, wickelte es in weißes Papier ein und steckte es in eine braune Tüte. Das Ganze war ein sehr unangenehmes Ergebnis für ihn. Er nahm ihr Geld, gab ihr heraus und zog sich an die Geflügelabteilung zurück, um wieder ein wenig Abstand von den Dingen zu gewinnen. Die alte Frau benutzte ihre Knochen wie das Segelwerk eines Schiffs und steuerte auf die Straße hinaus. Sie trug die Leber stolz wie einen Sieg und ging dahin, bis sie zu einem sehr steilen Hügel kam. Sie stieg den Hügel hinauf und weil sie eine sehr alte Frau war, fiel ihr das sehr schwer. Sie wurde müde und musste oft stehen bleiben und verschnaufen, bis sie oben ankam. Oben auf dem Hügel stand das Haus der alten Frau. Ein schmalbrüstiges San Francisco-Haus mit Erkerfenstern, in denen sich ein bewölkter Tag spiegelte. Sie öffnete ihre Tasche, die wie eine kleine Herbstwiese war, und fand neben den abgebrochenen Zweigen eines alten Apfelbaums ihre Schlüssel. Dann machte sie die Tür auf. Die Tür war eine alte, verlässliche Freundin. Sie nickte der Tür zu und ging ins Haus hinein und einen langen Flur hinunter in ein Zimmer, das voller Bienen war. Überall im Zimmer waren Bienen. Bienen auf den Stühlen, Bienen auf dem Bild ihrer toten Eltern, Bienen auf den Vorhängen, Bienen auf einem altertümlichen Radio, das einmal den 30er Jahren zugehört hatte. Bienen auf ihrem Kamm und auf ihrer Bürste. Die Bienen kamen zu ihr und schwirrten verliebt um sie herum, während sie die Leber auswickelte und auf ein wolkiges Silbertablett legte, das sich bald in einem sonnigen Tag verwandelte.
Als das Wesen den Kran hinunterstieg und sich die Achseln kratzte, fragte es sich, ob es heute schon einkaufen war. Nein, natürlich nicht. Na gut, dann gehen wir los. Es kletterte den Kran hinunter, auf dem es sich gerade doch eben versichern wollte, es sich eigentlich befand. Schnurstracks den Knickerbocker hochgekrempelt, rutschte es in Windeseile den Kran runter. Unten angekommen, kurz orientiert, los geht's. Mit strammem Schritt und hochgezogenen Ohrläppchen wanderte das Wesen Richtung Nahkauf. Auf dem Weg traf es seinen Schatten. »Hey, was machst du da? Du folgst mir schon die ganze Zeit«, sagte das Wesen. Und der Schatten antwortete, »Ich muss zufällig auch zu Nahkauf, also was willst du?« Die Sache war dadurch geklärt. Als sie nun beide durch die Regale streiften und sich fragten, wo die Kasse ist, kam eine alte Ringelblume, die sich gerade frisch rasiert hatte, um die Ecke und wollte wissen, warum die beiden so kick im Laden stehen.
Das Geschrei war groß und die Fetzen flogen, als sich die Ringelblume mit dem Schatten anlegte. Doch das Wesen konnte die Sache relativ schnell klären, als es von dem letzten Urlaub auf den Malediven erzählte. Schatten und Ringelblume setzten sich gespannt wie zwei Kinder auf die Bank und hörten zu, als das Wesen berichtete, wie es damals aus dem Flieger stieg und dachte, in Mexiko zu sein, aber leider ist es in den falschen Flieger gestiegen und war dann in Acapulco. Dort am Strand schlendernd, den weißen Sand zwischen den Zehen spürend, dachte sich das Wesen, an solchen Tagen muss man wagen, auch mal ein Tequila nicht abzuschlagen. Also macht es sich auf den Weg zur nächsten Strandbar. Dort verbrachte es eigentlich die ganze Zeit nur damit, sich zu beschweren und andere Gäste anzupöbeln, bis es schließlich völlig sturzbetrunken rausgeworfen wurde. Es ist schon spät geworden, sagte die Uhr zum Wesen. Und daraufhin dachte sich das Wesen, es wäre nun vielleicht Zeit für einen trunkenen Nachtspaziergang am Strand.
Across the luster of the desert into the polychrome hills, hairless and ochre violet dun and umber, at the top of a desiccated blue valley, travelers find an artificial oasis, a fortified castle in the Saracenic style enclosing a hidden garden. As guests of the old man of the Haunted Masan Alasaba, they climb rock-cut steps into the castle. Here the day of resurrection has already come and gone. Those within live outside profane time, which they hold at bay with daggers and poisons. Behind crenellations and slit-windowed towers, scholars and fedayeen wake in narrow, monolithic cells. Star maps, astrolabels, alabamics, retorts, piles of open books, and a shaft of morning sunlight, an unshattered skidmidar. Each of those who enter the realm of the imam of one own being becomes a sultan of inverted revelation, a monarch of abrogation and apostasy. In a central chamber, scalloped with light and hung with tapestried arabesques, they lean on bolsters and smoke long chibouks of hashish scented with opium and amber. From them in the hierarchy of being as compacted to a dimensionless punctum of the real, for them the chains of law have been broken. They end their fasting with wine. For them the outside of everything is inside, its true face shines through direct. But the garden gates are camouflaged with terrorism, mirrors, rumors of assassination, trompe-l'oeil legends. Pomegranate, mulberry, permison, the erotic melancholy of cypresses, membrane pink shirazi roses, glaciers of Meccan, aloes and benzoin, stiff shafts of Ottoman tulips, carpets spread like make-believe gardens on actual lawns, a pavilion set with a mosaic of calligrams, a willow stream with the watercress, a fountain crystalled underneath with geometry, the metaphysical scandal of bathing odalisques of wet brown cup-bearers, hide and seeking in the foliage water, greenery, beautiful faces.
Thank you.
Der Karthago entsprang brüllend aus einer Quelle, die wie ein wildes Brunnenloch war. Es strömte arrogant etwa ein Dutzend Meilen weit durch den offenen Canyon und verschwand dann an einer Stelle, die Karthago-Trichter genannt wurde, in der Erde. Der Fluss erzählte gern allen, alle, das heißt hier, der Himmel, der Wind, ein paar Bäume, die da in der Gegend standen, Vögel, Rehe und sogar die Sterne, falls sie das glauben könnten, was für ein großartiger Fluss er wäre. Ich komme brüllend aus der Erde und ich kehre brüllend wieder in die Erde zurück. Ich bin der Herr meiner Wasser. Ich bin meine eigene Mutter und mein eigener Vater. Ich brauche keinen einzigen Tropfen Regen. Schaut nur meine glatten, kräftigen, weißen Muskeln an. Ich bin meine eigene Zukunft. Der Karthago redete jahrtausendelang da daher. Selbstverständlich hatten ihn alle, das heißt hier der Himmel, etc., bis oben hin satt. Wenn sie es vermeiden konnten, hielten sich Vögel und Rehe von diesem Teil des Landes fern. Die Sterne mussten sich darauf beschränken, eine Art Wartespiel zu spielen, und ein drastischer Mangel an Wind machte sich in der Gegend bemerkbar, der dem Karthago natürlich nicht auffiel. Sogar die Forellen, die hier lebten, schämten sich für den Fluss und waren immer froh, wenn sie starben. Alles war besser, als in diesem gottverdammten bombastischen Fluss zu leben. Eines Tages, mitten in seinem bombastischen Redefluss, trocknete der Karthago aus. Ich bin der Herr meiner... Er hörte einfach auf. Er konnte es nicht fassen. Nicht einen Tropfen Wasser kam mehr aus der Erde. Und sein Trichter war bald bloß noch ein Rinnsal, das in die Erde zurücktröpfelte, wie der Rotz aus einer Nase eines Kindes. Des Karthago schwand in einem ironischen Tröpfeln dahin und der Canyon kam langsam in Stimmung. Überall flogen plötzlich Vögel herum und betrachteten mit fröhlichen Augen, was geschehen war. Und ein starker Wind kam auf und sogar die Sterne schienen an diesem Abend eher herauszukommen und schauten sich alles an und strahlten ganz selig. Ein paar Meilen entfernt in einem Gebirge war ein Sommergewitter. Und der Karthago flehte darum, dass sie mit seinem Regen zu Hilfe komme. Bitte, sagte der Fluss mit einer Stimme, die jetzt nur noch der Schatten eines Flüsterns war. Hilf mir, ich brauche Wasser für meine Forellen. Sie sterben doch. Schau dir doch an, die armen kleinen Dinger. Das Gewitter schaute sich die Forellen an. Sie waren sehr glücklich über den jetzigen Stand der Dinge, obwohl sie bald sterben würden. Das Gewitter erfand eine unglaublich ausgetüftelte Geschichte, dass es jemals jemands Großmutter besuchen müsste,
deren Eismaschine kaputt wäre und dass irgendwie der ganze Regen was nötig wäre, um sie hier zu reparieren. Aber vielleicht kommen wir in ein paar Monaten zusammen. Ich rufe dich an, bevor ich rüberkomme. Am nächsten Tag, der natürlich der 17. August 1921 war, fuhren viele Besucher, Leute aus der Stadt und so mit ihren Autos hinaus, schauten sich den ehemaligen Fluss an und schüttelten verwundert den Kopf. Sie hatten auch eine Menge Picknickkörbe dabei. In der Lokalzeitung war ein Artikel mit zwei Fotos, auf denen man zwei große leere Löcher sah, die einmal die Quelle und der Trichter des Katargo gewesen waren. Sie sahen aus wie Nasenlöcher. Auf einem anderen Foto sah man einen Cowboy, der auf einem Pferd saß, der in einer Hand einen Regenschirm hielt und mit der anderen in die Tiefe des Katargo-Trichters deutete. Das Foto sollte die Leute zum Lachen bringen. Und genau das taten sie auch.
Thank you. Thank you.